Ja, also ich freue mich, dass ich hier sein darf bei euch. Und die Lobpreiszeit, die hat mir und Andrea, wir waren eben voll geflasht, die ist so, ja, was haben wir festgestellt, so echt, voller Freude, eine echte Freude und nicht irgendwie, ja, und nicht irgendwie eine aufgesetzte, komm, wir singen Kirchenlieder jetzt, sondern wir preisen Gott wirklich von ganzem Herzen. Und das macht was mit einem, mit mir macht das was. Und mit euch wahrscheinlich, mit den meisten von euch auch, oder? Und nun ist es so passend, das Thema, was ich so gesucht habe und was mir Gott so aufs Herz gelegt hat. Wie ist es im Lobpreis unter der Woche? Jetzt, wenn wir so zusammen sind, dann ist natürlich die Atmosphäre aufgrund von, ich sage Gruppenzwang, hört sich jetzt so krass an. Aber weil wir hier zusammen sind und weil die Atmosphäre und weil alles stimmt und dann hat man auch wirklich so die Freiheit. Was ist morgen? Da ist noch ein bisschen Nachhall vom Sonntag. Und was ist Dienstag? Und dann kommt der Mittwoch und dann der Donnerstag. Dann kommen die Alltagssorgen und so weiter. Ja, und wisst ihr, ich rede hier nicht zu euch, als hätte ich jeden Tag Freude. Das gibt, glaube ich, keinen, der jeden Tag voller Freude ist. Ich meine, du entscheidest dich für eine Freude, aber die Umstände, bitte, bitte, seid ehrlich, die Umstände, die sind manchmal so, dass sie unsere Freude stehlen wollen und wir uns ab und zu mal von denen verleiten lassen. Oder, wer ist meiner Meinung? Oh, andersrum, wer hat jeden Tag Freude? Ja. Also, ich finde das... Die, die sich nicht gemeldet haben, sie wissen eigentlich gar nicht genau Bescheid oder sie sagen, ich melde mich nie. Also, wisst ihr, ihr Lieben, ich rede ja auch aus meiner Seele und aus meinen Erfahrungen und ich weiß, wir sind irgendwie alle menschlich, weil wir Menschen sind. Wir lieben Jesus, jeder auf seine eigene besondere Art und Weise, aber es gibt auch manchmal Dinge, wo wir Jesus vergessen. Es ist die Wahrheit, was ich sage. Denn, und das ist das Thema von heute, wichtig ist, was drinnen ist. Wiederholt mal. Wichtig ist, was drinnen ist. Noch einmal.
Wichtig ist, was drinnen ist.
Oh, Amen dazu. Als ich mich bekehrt habe vor 22 Jahren, da war ein christlicher Rocker und der sagte zu mir, hey du, du musst dir mal eins merken. Und ich hatte noch nie so was von Jesus und von einer Beziehung und vom Glauben so gehört in dem Sinne. Und er sagte, Jesus interessiert sich immer für den Inhalt und nie für die Verpackung. Oh, das habe ich bis heute nicht vergessen. Weil manche Leute sehen mich und sehen meine Verpackung, bis sie merken, der Inhalt spricht was ganz anderes. Amen. Denn wichtig ist, was drinnen ist. Ja, meine lieben Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste, die ihr hier seid. Zum einen ist es bei uns ja so, dass wir uns von äußeren Dingen, ich sage jetzt mal, verleiten lassen oder wir sind beeindruckt von äußeren Dingen, weil wir das Äußerliche als erstes sehen, ganz normal, oder? Erstmal bei Menschen, da sagen wir, der sieht aber sympathisch aus, bis er seinen Mund aufmacht. Oder andersrum, ist denn das für ein Typ und der wird total sympathisch? Ja, wisst ihr, was ich meine? Wir lassen uns also von einem vom Äußeren manchmal beeindrucken und beeinflussen. Andererseits sind wir aber auch sehr gute Schauspieler. Oh ja, wir können sehr gut unsere Rolle spielen. Also ich glaube, dass wir hier anders sind, als wenn wir uns bewerben irgendwo, nicht für eine Arbeitsstelle oder so. Oder da müssen wir unser Bestes zeigen. Wir werden uns auch bei der Hochzeit anders kleiden. Ich hatte gestern einen ganz schicken Anzug. Ja, und meine Frau sah auch sehr bezaubernd aus. Wir haben uns verkleidet und eine Hochzeitsgästenrolle eingenommen. Und das ist auch gar nichts Schlimmes, das tun wir. Wir können das auch ganz schnell, also wenn irgendwelche Situationen eintreffen und die Polizei hält uns an und dann haben wir sofort ein schlechtes Gewissen, was haben wir falsch gemacht? Und da kann man diese Miene aufsetzen, ich bin da ein Profi drin. Oh. Meistens, das habe ich früher nicht gemacht, aber seitdem ich Christ bin, sage ich, ich bin schuldig.
Ich habe doch noch gar nichts gesagt, sagt der Wachtmeister.
Ist egal, ich bin schuldig. Jesus hat mir alle Schuld genommen, aber ich bin schuldig. Ja, und ihr wisst, was ich meine. Wir sind ganz schön gut da drin, Dinge zu verstecken, nicht nach außen sichtbar zu machen. Ihr versteht, was ich meine? Es kann tatsächlich sein, dass du regelmäßig zum Gottesdienst gehst, zur Bibelstunde, zu Lobpreisabenden und dass du wirklich auch christinesisch redest. Das kann man. Und ganz freundlich ist. Sogar auf dem Montag, noch Dienstag hört es vielleicht dann auf. Aber ihr wisst, was ich meine. Und trotzdem ist es möglich, trotzdem du das alles machst, dass du ein Fake-Jesus in dir hast. Dass dein Glaube gar nicht richtig wirklich da ist. Dass tief im Innern drin, das gibt es, Menschen, die sind dabei und wollen durch ihre eigenen Leistung und durch ihr eigenes Hinzutun Jesus gefallen, haben ihn aber noch gar nicht erkannt, wie er wirklich ist. Und dann haben wir einen Fake-Glauben. Es gibt so viele, die ich da kenne, wo ich das sofort spüre. Und ich will die gar nicht verurteilen. Ich kann das verstehen. Weil man will und man kriegt es doch nicht. Und ich will dir was sagen, wenn du dich vielleicht angesprochen fühlst und sagst, ja, mir fehlt noch wirklich das tiefe, ja, das innen drin, wo ich wirklich weiß, wirklich weiß, dass Jesus da ist. Auch wenn ich mich gerade nicht danach fühle. Deshalb bin ich heute hier und sage euch, wichtig ist, was drinnen ist. Hol dir das rein und das ist nicht schwer. Gott wartet auf deine Kapitulation. Er wartet auf die Kapitulation. Spiele keine Rolle. Spiele keine Rolle. Amen. Amen. Wisst ihr, Jesus selbst ist zu Weihnachten auf diese Erde gekommen, äußerlich in einem dreckigen Stall. Oder? In einer schmutzigen Krippe zwischen Tieren. Hat gestunken, der König, Gott, der Schöpfer, König der Welt, kommt in einem Stall. Aber wichtig ist, was drinnen ist in der Krippe, oder? Wichtig ist, was drinnen ist. Jesus war da drin, nicht in einem Palast. Oh, ich liebe die Geschichte, ich liebe überhaupt, wie Gott arbeitet, dass er sich die Kleinen und die Kranken und die Schwachen aussucht. Das kleinste Volk hat Gott sich ausgesucht. Sie haben trotzdem versagt. Also, wenn du dich klein fühlst, schwach als Versager, willkommen im Club. Jesus liebt dich besonders. Das kann ich aus meinem Leben sagen. Ich habe nicht geglaubt, dass ich mal so wiederhergestellt werde, wie ich jetzt bin. Meine Freunde und ich, wir waren ja eine Community von Hooligans und wir hatten ein Motto bei uns, wir werden alle keine 40 Jahre alt. Das haben wir eigentlich für uns so gewusst. Bei vielen ist das so eingetroffen. Bei mir nicht, weil ich habe Ja gesagt zum Leben. Ja zu Gott. Und er hat mir das alles weggenommen, was mich runtergezogen hat, weil ich mich entschieden habe. Und dazu musste ich mich jeden Tag neu entscheiden. Die Anfangszeit, ja, da war ich voller Euphorie. Da habe ich jeden von Jesus erzählt und ich war auch, und dann, also richtig auch ein Feuer. Ich will auch sagen, ich bin es heute noch, gerade jetzt, wenn ich jetzt mit Christen zusammen bin. Oder wenn wir in die Evangelisation gehen und wir machen irgendwas für Jesus, dann bin ich auch ein Feuer. Aber es gibt auch die Tage, wo ich denke, ich will jetzt mal meine Ruhe haben. Hört ihr? Ich will meine Ruhe haben, weil sie mir zusteht. Weißt du? Das steht dir gar nicht zu. Das ist genauso wie Menschen sagen, mir steht ein Bürgergeld zu. Ja, eigentlich steht dir das nicht zu. Ja? Du kannst dankbar sein, dass du eine Arbeit hast, dass du nicht im Krieg lebst, ein Dach über dem Kopf, warmes Wasser aus der Wand, das ist Wahnsinn. Wir sind so reich. Und dann hörst du, das steht mir aber zu. Steht dir nicht zu. Das ist ein Geschenk der Gnade, dass du hier leben darfst. Amen. Und das muss ich für mich erkennen. Wichtig ist, was drinnen ist. Paulus schreibt zu Sklaven, Kolosser 3, 22, 23. Ihr Sklaven, und das war damals kein Schimpfwort, das waren genauso bedienstete Angestellte wie heute. Sie hatten eben diese Stelle. Sie mussten dienen. Ihr Sklaven, gehorcht in allen euren Herren. Tut dies nicht nur, wenn sie euch dabei beobachten und ihr von ihnen anerkannt werden wollt. Verrichtet eure Arbeit aufrichtig und in Ehrfurcht vor Gott. Und jetzt kommt 23, denkt bei allem daran, dass ihr für den Herrn und nicht für die Menschen arbeitet. Kennt ihr diese Leute, wenn der Chef kommt, oh, ich habe ja so zu tun, du kennst sie, André, ja, auf deiner Arbeit, es gibt ganz viele davon. Und der Chef kommt, oh, ich muss hier putzen, ja, und dann ist er weg, Gammel, 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 Handy gucken, Spiele machen und so weiter. Ich will die doch gar nicht verurteilen. Aber wisst ihr, ich habe das gestern auch schon mal zu jemandem gesagt, ich habe die Arbeit nicht erfunden. Ich war früher echt ein ganz fauler Hund. Ich war ein Vollzeitjude, 24-7 Sabbat. Gott hat mich verändert. Aber ich weiß ja, wie es ist. Wenn der Vorgesetzte kommt oder irgendjemand sieht, eins ist daran positiv, du hast wenigstens noch Autoritätsbewusstsein. Das ist das Gute, was man daraus holt. Du akzeptierst den wenigstens, den Chef, wenn du plötzlich auf einmal aktiv wirst. Weißt du, ich will es nicht ins Lächerliche sagen, ich möchte nur sagen, dass Gott auch in den Dingen, die schwierig sind, die wir verrichten, dass er auch da drin ist. Manchmal denkst du, du tust da alles umsonst. Das ist nicht so. Wenn du es für Gott tust, wirst du merken, er stellt sich dazu. Wenn du sagst, Gott, ich lade dich jetzt ein bei dieser Situation und kannst du mir vielleicht zeigen, was ich jetzt lernen kann aus dieser komischen Problematik, in der ich mich befinde, dann zeigt dir Gott das auch. Das kann ich aus meinem Leben sagen. Kennt ihr das auch teilweise? Habt ihr das auch erfahren? Ja, das ist ein Hammer. Das ist Beziehung mit Gott. Da ist er dann drin. Wichtig ist, was drin ist. Wisst ihr, es kommt immer irgendwann das raus, was innen ist. Das kommt nach außen. Die Kinder. Ich habe jahrelang Kinderdienst gemacht. Ach nein, mache ich ja immer noch. Also ich habe wirklich, ich habe eins festgestellt. Die Kinder erkennen sofort, ist der Typ da echt oder nicht? Ist, was da drin ist, was da rauskommt, stimmt das überein? Oder macht er hier eine Show? Das unterscheiden Kinder schneller als manche Erwachsene. Weil wir werden so im Laufe unseres Wachstums blöder. Nicht klüger. Wir sollen so sein wie die Kinder, sagt die Bibel in Matthäus 18. Dann kommen wir schneller in den Himmel, als wenn wir sehr viel abwiegen, nachdenken und prüfen. Kinder erkennen das ganz schnell. Und am besten erkennt es Gott. Er schaut nicht auf das Äußere, sondern er interessiert sich für dein Herz. Komm, wir gucken mal, was Matthäus zu den Pharisäern sagt. Was in Matthäus Jesus zu den Pharisäern sagt. Matthäus 15, 18. Aber die bösen Worte, die ein Mensch von sich gibt, kommen aus seinem Herzen. Und nur sie lassen ihn unrein werden. Da ist was Wahres dran. Wovon dein Herz voll ist, davon geht der Mund über, sagt die Bibel im Petrusbrief. Schon mal gehört davon? Wenn dein Herz voller härter BSC ist, dann redest du nur noch davon. Mein Herz hat härter BSC etwas drin, aber ich rede nicht nur davon. Wenn dein Herz voller Jesus ist, dann redest du davon. Und du kannst es gar nicht anders, weil dein Herz sich dazu bewegt und dein Mund geht auf und Jesus kommt raus. Bei mir ist das so. Ist nicht verboten, Hobbys und Freude am Leben zu haben, ein gutes Steak zu essen oder einen richtig guten Kaffee zu trinken. Also ich rede gerade von mir, ich bin so ein bisschen Gourmet mit meiner Frau. Es ist auch nicht schlimm daran, es ist auch nicht schlimm, wenn man seine Wohnung so gestaltet, als sehe sie aus wie eine Puppenstube. Man kann sich das schön machen, weil man sich wohlfühlt. Aber sie ist nicht Nummer eins. Nummer eins darf Jesus sein. Wichtig ist, wer da drin wohnt und wem du das überlässt. Auch deine Hobbys, auch deine Freunde und auch dein Leid. Wenn du ihm alles bringst, wirst du merken, er macht Wohnung in deinem Herzen. Nun, die Pharisäer damals zu der Zeit, ich will sie auch nicht verurteilen, weil sie haben es aus sich heraus gut gemeint. Da war kein Prophet mehr 400 Jahre, bis Jesus gekommen ist. Und sie haben sich diese Gesetze eben irgendwie angeeignet, um wirklich nicht das Ziel zu verfehlen. Und was haben sie? Das Ziel verfehlt. Voll und ganz. Jetzt tritt Jesus auf, und es war ein Schock für sie, und zeigt, wer Gott ist. Und die Pharisäer waren total schockiert darüber. Er konfrontiert sie. Gott hasst nämlich Heuchelei. Matthäus 23, 28 zu den Pharisäern. Ihr steht vor den Leuten als solche da, die Gott ehren. Aber in Wirklichkeit seid ihr voller Bosheit und Heuchelei. Jesus, das war jetzt ein bisschen zu hart. Ich finde es so gut, dass Jesus so direkt ist. Er ist einerseits voller Liebe und Barmherzigkeit. Und das kann er auch nur sein, wenn er auch Wahrheit redet. Er konfrontiert diese sehr gebildeten, fleißigen Männer, die nicht gemerkt haben, dass ihr Stolz höher war als alles andere. Ihr Glaube war schon längst weg. Hier ging es nur noch um Religion und um Hierarchie. Und Jesus konfrontiert und räumt damit auf. Oh, das macht er bei uns heute noch. Und es gibt so viele Christen, die erarbeiten sich an der Hierarchie einer Kirche, erarbeiten sie sich das eine Stellung und bauen sich dort eine goldene Kanzel und haben doch innen drin den Jesus nicht. Oh, das ist so schlimm, das tut mir auch immer so leid, wenn ich das mitbekomme. Und manchmal war er schon mal da, aber er wurde rausgenommen. Von der Religion, von diesem Umfeld, in dem sich die Menschen versehentlich hineingegeben haben. Deswegen sind wir verpflichtet, zu beobachten und uns neue Orientierung geben zu lassen vom Heiligen Geist. Jeden Tag neu. Gott, zentriere mich. Du bist die Nummer eins. Denn wichtig ist, was drinnen ist. Komm, das sagen wir nochmal gemeinsam.
Denn wichtig ist,
was drinnen ist. Oh, sehr gut. Amen. Wenn dein Inneres von Jesus erfüllt ist, dann kannst du auch nicht mehr nur an dich denken. Und so kannst du dich prüfen. Ist Jesus bei mir wirklich tief drin? Denn was sind meine ersten Gedanken? Geht es da um mich? Was mache ich heute Abend? Wo ist nächste Woche? Freue ich mich auf den nächsten Urlaub? Oder denke ich dann doch zuerst an verlorene Geschwister oder Freunde? Möchte ich lieber dienen, als bedient zu werden? Das sind die Unterschiede. Jesus hat es erkannt bei der Maria, die Schwester von Martha, Lukas 10, 42. Maria diente ja aus ganzem Herzen. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden. Und das kann ihr niemand mehr nehmen. Martha! Die war ja nicht schlecht, sie war fleißig. Und mir steht es nicht zu, sie zu beurteilen, die Schwester. Aber Maria, offensichtlich, äußerlich, lag sie nur rum und hat Jesus die Füße gestreichelt. Martha war erbost darüber. Und Jesus sagt, sie hat sich für das Richtige entschieden, die Maria. Weil er das Herz erkannt hat. Oh, Maria hat ein großes Herz. Und sie hat gedient. Sie hat Jesus gedient und hat sich von Jesus gebrauchen lassen. Ich sage nicht, dass wir Menschen nur falsche Gedanken in uns tragen und dass in uns nur Böses ist. Das stimmt nicht. Es gibt manchmal auch Motivation, gute Dinge zu tun. Aber wichtig ist, aus welcher Motivation kommt es heraus? Ist Jesus dahinter? Oder vielleicht doch ein gewisser Egoismus? Versteht ihr, was ich meine? Wo es dann doch geht, mir Ehre zu holen. Ich bin da ganz oft in Gefahr gewesen. Und dann habe ich mich entdeckt, und ey, das geht ja um mich gerade. Deshalb bekomme ich da auch keinen Segen. Ganz oft waren Situationen, wo ich dachte, hey, ich mache das doch nur für Gott. Und dann zeigt mir der Heilige Geist, guck mal nochmal hin. Oh, das ging gerade um mich. Und es hat wehgetan. Oh, ich habe dich rausgelassen. Wichtig war gar nicht, dass du da drin bist. Du warst gar nicht dabei, es geht um meine Person. Alles zu spät, einpacken, wir müssen alle sterben. Nein! Jesus sagt, dafür bin ich gekommen, um dir dieses Erziehungsprogramm mit beizugeben. Das brauchen wir, ein Erziehungsprogramm. Und ich tue viele Dinge nicht mehr, die ich vor 5 Jahren getan habe. Ich bin weiser geworden als vor einem Jahr. Ich habe mich verändert. Ich bin überhaupt nicht perfekt. Aber ich werde perfekter. Das ist mein Ziel. Ist das auch deins? Amen, ist das deins? Das möchte Gott. Er weiß, wo wir jetzt stehen, aber er sagt, du brauchst nicht da zu bleiben. Aber ich zwinge dich nicht. Ach, dann geht es ja um mich schon wieder, dann muss ich mich ja entscheiden. Ja, du musst dich entscheiden. Ich denke, das macht alles Gott durch seine Liebe. 50-50. Es ist wirklich so. Ich kenne ganz viele Christen, die sagen, das wird Gott dann schon irgendwann mal machen. Warum soll er das machen? Na, weil er ist doch ein guter Gott. Na, wenn du nicht darum bittest und dafür kämpfst und wenn du nicht erkannt hast, dass das ein Fehler ist und du absterben musst von vielen Dingen und du sagst, hilf mir dabei, wenn du das nicht tust, dann kann er sich gar nicht bewegen. Das ist Wahrheit, so ist Jesus. Komm zu ihm, bitte ihn, geh auf Knien und sage, hilf mir da raus, ich will mehr von dir. Das singen wir da so. Und wenn er sagt, da habe ich etwas, würdest du das loslassen? Nein, heute noch nicht, aber vielleicht nächste Woche. Kannst du mich noch mal dran erinnern? Oh ja, das wird er. Oh, ich spreche aus eigenen Erfahrungen. So, das ist jetzt noch nicht dran. Ach Olli, du sagst, es ist noch nicht dran? Nee, so, das würde ich dann am 1. machen. So wie meine Diät. Wa, Andrea, sag doch mal, wie lange mache ich schon eine Diät?
So lange, wie wir uns kennen.
Ab Montag geht's wirklich los. Jetzt war Hochzeit, jetzt haben wir mal gefressen. Die Hochzeitstorte, die war ein Hammer. Geht's wirklich los. Ja, und dann, naja. Aber wisst ihr, dieses Versprechen, wir machen etwas und tun es dann und dann. Jesus sagt, heute ist der Tag. Kennt ihr diese Bibelstelle im Hebräer? Heute ist der Tag. Und nicht der erste oder im neuen Monat oder im Sommer mal wieder. Sondern heute ist der Tag. Hast du heute für dich etwas erkannt, was du morgen loslassen musst? Dann kannst du es heute abgeben. Amen. Halleluja, ich freue mich darüber. Wichtig ist, was drinnen ist. Amen. Und Gott allein kennt die Prioritäten. Was muss als erstes weg? Was kommt danach? Überlass ihn das. Und manchmal bist du ganz überrascht. Moment, ich habe ganz andere große Berge zu bewältigen. Und Gott sagt, fang mal lieber damit an. Aber ich muss erstmal vom Rauchen frei werden. Fang mal damit an. Ehret Mutter und Vater. Oder fang doch mal damit an. Gott weiß, was richtig ist. Und wir sind so individuell und Gott ist noch viel größer und so kreativ, er kennt uns. Na, und dann darfst du ihn reinlassen. Halleluja, ist das gut? Gott ist überglücklich, wenn er uns durch seine Worte etwas zeigen kann. Sprüche 23, 16, das lesen wir mal. Der Mensch, nee, Quatsch, wenn das auch deine Worte zeigen, bin ich glücklich, sagt Gott. Wenn du das, was du aussprichst, auch umsetzt, dann freue ich mich. Es geht nicht von alleine. Wir müssen es wollen. Amen. Also wisst ihr, unsere Seele, unsere menschliche Seele, ob du Christ bist oder nicht, ob du unterwegs bist zum Glauben oder nicht, aber unsere Seele, das hat Gott einfach so gemacht, schreit nach Sättigung. Wir sind geschaffen, um Gott zu finden. Das ist in unserer Seele drin verankert. Und viele Menschen suchen dafür einen Ersatzgott. Öffnen den Kühlschrank und betrinken sich oder sie nehmen Drogen oder versuchen das mit viel Geldanhäufung irgendwie zu füllen, dieses Loch. Aber es ist Sättigung. Und wenn wir ein Baby sehen und ich meine jetzt, Theresa hat ja jetzt den kleinen Frederik, der ist 9 Monate, oder euer Kind? 9 Monate, wenn du, also bis zum 6. Monat, also ich will mal sagen, ich kenne jetzt so viele Babys jetzt gerade in letzter Zeit und die sind so klein und ich sehe immer, sie schreien nach Sättigung, oder? Und wenn sie so schreien, werden sie nur beruhigt, wenn sie an die Brust kommen, wenn sie eben Nahrung kriegen. Muss nicht gleich die Brust sein, wenn es nicht funktioniert, aber die Flasche. Sie schreien, bis sie sie haben. Du kannst ein Baby ablenken mit einem Spielzeug und einer Rassel. Für kurze Zeit bloß. Aber die Sättigung, die sie brauchen, ist so tief in der Seele drin, dass sie danach schreien, ich will das jetzt, ja. Und erst dann, wenn sie wieder an der Brust oder an der Flasche sind, dann geht's ihnen gut. Und dann schlafen sie. Das ist so ein beruhigendes Gefühl. Freust du dich schon, Eileen, auf das Gefühl? Halleluja. Das ist gut, wenn sie aufhören zu schreien und schlafen, weil sie gesättigt sind. Nun, bei uns Erwachsenen ist das aber auch so. Wir sind jetzt keine Babys mehr, Aber unsere Seele schreit nach Sättigung. Sie schreit in uns drin. Wir brauchen eine Erfüllung, die uns wirklich das gibt, was wir brauchen. Und nicht diese Duplikate, sondern das Echte. Und das ist Jesus Christus selbst. Sie schreit danach. Wir lassen uns manchmal ablenken durch eine Rassel oder Spielzeug, Netflix oder was weiß ich, ein Eisbecher oder so. Ist alles Schönes, sind ja gute Dinge. Aber sie dürfen nicht zu Gott werden. Wir lassen uns ablenken, aber trotzdem schreit sie weiter. Ja, wir müssen satt werden. Nun, wir gehen jetzt nicht an die Brust unserer Frau oder unserer Mutter, die jetzt mittlerweile 80 ist. Nein, wir Erwachsenen. Wir dürfen zu Gott kommen. Er ist der, der alles für uns bereithält, was wir wirklich im Leben brauchen. Amen. Oh, den Psalm, den liebe ich. Psalm 42, 2 bis 3. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so wie ich jetzt gerade auch. Falls das jemand gehört hat, darf man mir das bringen. So sehne ich mich nach dir, oh Gott. Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich in seinen Tempel kommen? Wann darf ich ihn anbeten? Das ist jetzt die Hoffnung für alle Übersetzung. Aber ein Hirsch, der nach Wasser lechzt, den kann ich mir so richtig vorstellen. Ich bin so ein Naturfreak geworden. Könnt ihr das so nachvollziehen, wie das so ist? Frisches, kaltes Wasser an einem heißen Tag. Das tut doch gut, oder? Oder eben eine Diät-Cola. Ich komme jetzt langsam ins Finale. Ich wollte nur mal sagen, es gibt nämlich einen Unterschied zwischen an Jesus glauben und mit ihm zu leben. Das ist ein Unterschied. Man kann an Gott glauben, an Jesus Christus, aber mit ihm leben, das ist die höhere und bessere Stufe. Das ist wichtig zu wissen. Weil 11 Jünger waren in Jesus. 11. Einer, oh, frisches Wasser. Spasiva Bushoi. Oh, und kühl auch, danke. Also wir hatten an Jesus glauben, ja, und in ihm leben. 12 Jünger, 11 waren in ihm. Einer hat an ihm gehangen als Fan, er war mit ihm unterwegs. Aber er hat versagt, Judas Iskariot. Er hatte eine Chance bekommen, er hätte, wie Petrus, reagieren können, es tut mir so leid. Ich bin ein armer Sünder, ich habe versagt. Aber das kam bei ihm gar nicht in seinen Gedanken hinein. Trotzdem er die 30 Silberlinge wieder zurückgeworfen hatte, das kam nicht. Er war an Jesus, die anderen waren in ihm. Amen. Es ist ein Unterschied. Und es ist einfach besser, in ihm zu sein. Johannes 15, 5 bis 7. Meine letzte Bibelstelle. Ich bin der Weinstock, sagt Gott, Jesus. Und ihr seid die Reben. Wer bei mir bleibt, so wie ich bei ihm bleibe, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer ohne mich lebt, wird wie eine unfruchtbare Rebe abgeschnitten und weggeworfen. Die verdorrten Reben werden gesammelt, ins Feuer geworfen und verbrannt. Wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Was für eine kraftvolle Zusage. Glaubst du das? Ich glaube das. Gibt es welche, die das schon erfahren haben? Ich habe etwas erbeten und bekommen. Halleluja, das finde ich super. Mann, ist das nicht ein tolles Gefühl? Das brauchen wir. Und Gott weiß, dass wir das brauchen als Bestätigung, um den Motor wieder anzukriegen. Ich bitte dich, bitte ihm und lade ihn ganz neu ein. Und wenn es heute das erste Mal ist, tu das. Das, was du heute gehört hast, das ist zwar von Olli, der aus der Insel Rügen da kommt, ja, aber letztendlich von Gott. Gott redet heute zu dir und sagt, komm, erbitte doch mal. Schmeiß dich doch mal vor mir hin und sage mal wirklich, wer du bist. Das ist manchmal alles so. Ich weiß nicht, da reden wir manchmal wie so ein Fernsehmoderator-Ansager zu Gott. Nein, du kannst so sein, wie du bist, das möchte er. Der möchte, wenn du im Auto sitzt und sagst, mir geht das nicht mehr aus dem Kopf, Jesus. Ich komme damit nicht klar, ich brauche deine Hilfe. Bis ich dahin gekommen bin, da sind Jahre vergangen, bis ich das erkannt habe, dass man so mit Gott redet. Er sitzt jetzt neben mir. Und ich sage, aber du siehst, was los ist, ich möchte das nicht und du weißt auch, ich bin zornig, ich bin wütend und du kennst ja auch mein ganzes Leben, ich brauche jetzt deine Hilfe. Wer ihn bittet, der wird Hilfe bekommen. Wer ihn bittet, der bekommt Hilfe. Amen. Jetzt zum Abschluss habe ich eine fiktive Geschichte, die ich schon ein paar Mal erzählt habe, aber nicht hier. Vielleicht oder doch. Und die symbolisiert so ein Lebensmodell. Es geht nämlich um ein ganz reiches Ehepaar. Hallo, ich meine ganz reich. Es ist ein Ehepaar, das hat ein Schloss und kein Haus. Einen riesen Garten, 4 Fußballfelder groß. Und der Garten ist angepflanzt und es gibt 20 angestellte Gärtner, die sich um den Garten kümmern. Und dieser Garten ist wie Schloss Sanssouci, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So wunderschön, da ist ein echter Marmorspringbrunnen, 4 Meter hoch, mit einem übergroßen Fisch, der spuckt so Wasser aus. Dieses Ehepaar hat mehrere Autos. Und wo ich die Geschichte immer so erzählt habe bei den Kindern, sagen die, war da auch ein Lamborghini? Ja! Da waren Mercedes, BMW, er hat einfach alles, was man sich vorstellen kann. Dieses Ehepaar ist überreich. Es hat in ihrem Schloss, wo sie leben, 25 Zimmer, 8 Schlafzimmer, mehrere Bäder. Da gibt es einen Billardraum, einen Dartraum, eine Fußballhalle. Da gibt es alles, was man sich vorstellen kann. Denen geht es richtig gut. Also ihr wisst jetzt ungefähr, auf welchem Niveau wir uns hier gerade bewegen. Ja? Und sie wollen gerade schlafen, kurz vorm Einschlafen. Und sie unterhalten sich noch. Und die Frau sagt, ist das nicht schön, wie gut es uns geht? Und der Mann sagt, oh ja, das ist wirklich wahr. Wow, geht's uns gut. Das alles habe ich geschaffen, sagt er. Aus meiner eigenen Kraft. Und sie schlafen ein. Oder wollen gerade einschlafen. Klopft unten an der Tür. Wie kann das jetzt noch sein? Schatz, geh doch mal runter. Vielleicht braucht einer Hilfe. Und der Mann geht in seinen Pantoffeln, geht runter. Diese lange, große Treppe, dieses Foyer, so groß wie dieser Raum hier, goldenes Geländer und er öffnet die Tür dann und da steht Jesus. Steht einfach so da. Guten Tag, sagt er. Ja, Tag, bist du Jesus? Ja, der bin ich. Wow, das ist ja der Hammer. Weißt du, was ich gehört habe, sagt der Mann. Wenn du bei mir wohnst, dann gibt's richtig gut. Dann beschützt du mich, das hat meine Oma immer gesagt. Darf ich dich bitten, in mein Haus zu kommen? Bist du dir da sicher? Ja! Komm rein. Weißt du was, du kannst dieses Zimmer da, das ist extra für Gäste, für besondere Gäste, das darfst du gerne beziehen. Und Jesus sagt, oh, danke. Gute Nacht, schlaf gut, Jesus, ich gehe jetzt rüber zu meiner Frau, ich habe morgen noch viel zu tun. Er geht zu seiner Frau, wir haben einen Gast. Jesus ist da. Ja, sagt sie, ja. Jetzt wird's richtig gut. Der beschützt uns vor bösen Dingen. Sie schlafen ein und nachts um 3, bumm, bumm, klopft an der Tür. Das ist aber nicht so sanft wie davor. Bumm, richtig doll. Ach du meine Güte, wer ist jetzt? Ich weiß nicht, ich krieg ein bisschen Angst, sagt die Frau. Ja, Moment, er geht wieder in seinen Pantoffeln, diese große Treppe wieder runter an den goldenen Geländer bis hin zu dieser Tür. Bumm, denkt, oh weia, es könnte eigentlich auch ein negatives Erlebnis sein. Ich werde die Tür nur einen Spalt weit öffnen. Er öffnet sie nur einen Spalt und da ist der Teufel vor der Tür. Und er möchte rein mit seinem Pferdefuß. Und er versucht reinzukommen, der fragt nicht. Er geht einfach in das Haus. So ist der Teufel, das ist sein Wesen. Der fragt nicht, darf ich mal vorbeikommen. Der kommt, wann er will. Und dann möchte er in dieses Haus. Der Mann möchte natürlich den Teufel bei sich nicht drin haben in seinem Schloss. Und drückt ihn raus. So geht das hin und her, dieser Kampf. Der dauert ewig. Hin und her, über Minuten und fast 2 Stunden. Und endlich hat er ihn raus, ist völlig erschöpft. Also ist der Teufel draußen geblieben und er sitzt an seiner Tür, rappelt sich wieder auf und ihm fällt ein, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wo war denn Jesus? Der hat mir gar nicht geholfen. Geht direkt in Jesus' Zimmer und sagt, hallo, bom, bom. Jesus, ja, bitte. Jesus ist gerade dabei, sich die Hände zu waschen. Hast du überhaupt mitgekriegt, was hier war? Was war denn? Der Teufel ist gekommen um 3. Und du hast mir nicht geholfen. Und dann sagt Jesus, es ist doch dein Haus. Ich bin doch hier nur Gast, oder? Ja, natürlich, ja, schon. Ich bin noch hier Gast. Ist das so üblich, dass der Gast die Tür öffnet? Nee, eigentlich nicht. Aber mir fällt gerade was anderes ein. Meine Großmutter sagte, wenn Jesus über dir wohnt, dann beschützt er dein Haus. Ich habe eine Idee. Die gesamte obere Etage, und ich meine die gesamte, gehört jetzt dir. Du darfst sie beziehen.
Bist du dir da sicher?
Ja, Jesus. Und so hat er dem Jesus die gesamte obere Etage zur Verfügung gestellt. Und Jesus sagt, danke. Könnt ihr ahnen, was kommt? Um 3:30 Uhr. Bumm, bumm, bumm. Es klopft wieder. Ach du meine Güte, alles vergessen, was ist los? Angst. Mein Herz, er rein in die Kartoffeln, die große Treppe wieder runter. Ach du meine Güte, hoffentlich ist er das nicht. Ja, und dann öffne doch nicht, aber ich muss ja irgendwie, ich weiß nicht was. Und wir sind manchmal total irre, wenn der Teufel ist, wissen wir echt nicht mehr, was wir tun. Und er öffnet die Tür und da ist er wieder da. Oh, diesmal noch größer als vorher und der Kampf, der geht richtig krass ab. Oh, beim ersten Mal, da war er schon krass, aber beim zweiten Mal ist es richtig hart. Und jetzt gibt es eine richtige Schlägerei zwischen dem Mann. Oh, und er hat es mit aller letzter menschlicher Kraft geschafft, den Teufel wegzujagen. Wurm, und die Tür ist zu. Jetzt ist der Mann wütend. Direkt in die obere Etage. Jesus, wo bist du? Und Jesus, ich stehe direkt hier auf dem Flur. Wo warst du? Der Teufel ist wiedergekommen. Guter Mann, an unsere Situation hat sich nichts geändert. Ich bin noch immer noch Gast. Du hast mir etwas zur Verfügung gestellt. Danke. Ja, was willst du denn haben, sagt der Mann, damit ich von dir mal, dass ich überhaupt was von dir bekomme? Oh, das kann ich dir sagen, sagt Jesus, ich will alles. Moment, was hast du gerade gesagt? Alles. Meinst du meinen Lamborghini? Alle Autos, den Springbrunnen, das ganze Haus, deine Frau, dein ganzes Leben, alles. Meine Bankkonten, auch, alles. Aber das habe alles ich aus meiner eigenen Kraft erarbeitet. Ich will alles. Wisst ihr, ein Mann, der so viel geschaffen hat, ist auch nicht total dumm. Der denkt nach und sagt sich, aha, und dann gehört dir alles und ich habe dann nichts. Was soll ich damit? Mir gehört sowieso alles. Aber ich verwalte es. Ich verwalte es. Amen. Ich verwalte es. Du gibst mir alles und ich verwalte es. Und der Mann sagt, das ist ein guter Deal. Komm, das machen wir gleich mal in meinem Büro, auf meinen goldenen Schreibtisch. Und dann unterschreibe ich das. Und hier, Jesus, hier ist der Generalschlüssel. Hier hast du den Generalschlüssel für alle Türen. Der Generalschlüssel für alle Autos, für alles. Und Jesus sagt, danke. Und er unterschreibt, geht nach oben zu seiner Frau und sagt, hey, Schatz, uns gehört nichts mehr. Gar nichts. Nicht mal das Bett oder das Laken, auf dem wir leben hier oder schlafen gerade, das gehört alles jetzt Jesus. Und da sagt sie, aha, ja, aber er verwaltet es. So. Sie schlafen ein. 4:15 Uhr. Bumm. Nicht schon wieder. Boom, er steht unten. Ach du meine Güte. Rein in die Kartoffeln, die Treppe runter. Boom. Und dann rauscht plötzlich Jesus an ihm vorbei. Du warte mal. Ich bin hier der Verwalter. Jetzt öffnet nicht der Mann mehr die Tür, sondern Jesus selbst. Und wenn Jesus eine Tür öffnet, dann macht das nicht nur mit einem Spalt. Er weiß, wer dahinter steht. Er öffnet sie weit auf und der Teufel wollte gerade wieder loslegen. Erkennt Jesus. Und wird so klein. Und sagt, Entschuldigung, ich habe mich in der Nummer verwählt. Und Halleluja. Das ist natürlich eine fiktive, lustige Geschichte für Kinder und Jugendliche, aber auch für einige Erwachsene. Die sind ja alle irgendwie Kinder. Aber da verbirgt sich eine Wahrheit hinter und ich komme hier zum Schluss. Eine ganz entschiedene Wahrheit, eine ganz entscheidende Wahrheit. Bist du bereit, ab morgen oder vielleicht zu einem heutigen Tag deinen Generalschlüssel abzugeben? Und zu sagen, weißt du, du hast schon mein Wohnzimmer und du hast auch schon meine Küche. Aber ich gebe dir auch das Schlafzimmer mit den Schubladen da. Ich gebe dir auch Alle anderen Zimmer und Keller und den Boden, den kannst du auch verwalten. Ich gebe dir eigentlich das, wo ich glaube, dass ich das alles in der Hand haben muss, aber eigentlich ist es viel zu schwer für mich. Kannst du es bitte übernehmen, Jesus? Hier hast du meinen Generalschlüssel. Wisst ihr, dieser Generalschlüssel ist wirklich nur ein aufrichtiges, ernstes Gebet. Ein Gebet der Kapitulation. Wo du sagst, hey, jetzt kümmere ich mich nicht mehr selber um die Anliegen, sondern du, Jesus, übernimmst das. Amen. Ich wünsche es mir für euch und für mich auch immer wieder neu. Ich predige für mich so oft selbst, wo ich denke, es ist mir wieder höchste Zeit, ich habe mir den Schlüssel gestohlen. Ich muss ihn wieder abgeben. Hallo, versteht ihr, was ich meine? Wichtig ist, was drinnen ist. Komm, wir sagen es nochmal.
Wichtig ist, was drinnen ist.
Guck mal, hier habe ich eine Zahnpaste. Ja, Zahnpaste, steht draußen dran, oder? Was soll da drin sein? Na, Zahnpaste, oder? Soll ich mal nachgucken? Guck mal nach. Steht draußen drauf. Jesus interessiert sich nie für die Verpackung, sondern immer für den Inhalt. Oh, ein Glück, Zahnpaste drin. Stellt euch mal vor, da wäre Schuhcreme drin, schwarze. Und du putzt dir damit die Zähne. Weil draußen verspricht die Verpackung was ganz anderes. Wir haben es vorhin gelesen. Wenn es Druck gibt im Leben, dann kommt das raus, was drin ist. Wir werden einen Druck bekommen, wir alle. Wir werden einen politischen, gesellschaftlichen Druck bekommen, wir Christen. Und wenn es drückt, dann muss das rauskommen, was drin ist. Und das darf nicht Angst sein, Hoffnungslosigkeit oder ein Fake-Jesus, sondern die Kraft Gottes. Amen. Wichtig ist, was drinnen ist. Amen. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du durch deinen Heiligen Geist durch die Reihen gehst und dass du den einen und den anderen und die eine und die andere berührst. Wir wollen aufgeben, Dinge, die uns fesseln wollen. Und wir wollen empfangen, das, was uns frei macht. Du bist die Wahrheit und die Wahrheit macht uns frei. Jesus, du bist die Wahrheit. Und ich bete, Herr, dass das Folgen hat und Früchte bringt. Und dass das nicht am Dienstag oder Mittwoch verschwunden ist und wir wieder in den Alltag gehen, sondern wir brauchen deine Kraft für die Zukunft. Danke, Papa. Danke, Jesus, dass du uns so sehr liebst und dass du in uns Potenzial siehst, was wir nicht sehen. Wir brauchen deine Kraft. Wir wollen, dass du in uns einziehst, dass du Wohnung machst in unserem Haus. Du darfst unser Verwalter sein. Amen, Amen, Amen. Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, vielen Dank, Olli. So ermutigend. Und es ist immer wieder so gut, einfach zu kapitulieren. Das sage ich auch so oft. So, das brauchst du immer wieder, so innerlich selbst zu kapitulieren vor Gott und sagen, Gott, ich brauche dich, ich brauche dich. Das allerwichtigste Gebet eigentlich jeden Tag, wenn wir sagen, Gott, ich brauche dich, du bist der Herr meines Lebens, du bist der Herr dieses Tages.
Ich habe auch noch auf dem Herzen, der Olli hat gesagt, hey, wir müssen Jesus den Generalschlüssel geben. Versteht er mich? Das hat dich vielleicht getroffen. Es kostet dir alles. Nicht nur von Jesus reden, sondern wirklich den Generalschlüssel geben. Dass du bereit bist, Jesus darf alles tun, was dir tut. Denk, mach mal vielleicht unsere Augen zu. Halleluja. Und wenn dir dies angesprochen ist, ich will ein kleines Zeichen. Ein Zeichen, dass Gott sieht, dass du sagst, Jesus, ab heute gebe ich dir den Generalschlüssel. Jetzt, um 12.22 Uhr, gebe ich dir den Generalschlüssel. Oh, es tut weh, aber Jesus gibt dir auch alles. Halleluja. Und wenn du das tun willst, dann hebe einfach die Hand. Alle anderen haben die Augen zu und hebe ihm die Hand. Sag Jesus, ich habe immer alleine gekämpft gegen den Teufel, gegen alles. Ich habe so gekämpft, Jesus, und wo warst du? Jesus sagt, gib mir alles. Gib ihm den Generalschlüssel. Du weißt, was es kostet. Gib ihm alles. Gib ihm alles. Halleluja. Und ich kann dir, Jesus wird in dir kommen und Wohnung nehmen. Ihr werdet miteinander mal miteinander essen und mal miteinander nehmen. Und du wirst Gott erfahren. Aber gib ihm alles. Heute gib ihm alles. Halleluja, danke Jesus. Auch für Christen, die ihm schon mal den Generalschlüssel gegeben haben, haben vor 37 Jahren Jesus diesen Generalschlüssel gegeben. Habe auch ab und zu diesen Generalschlüssel wieder selbst geholt. Aber wenn du merkst, hey, es dreht sich immer alles um mich. Es dreht sich immer alles um mich. Ich. Dann geh aus diesem Mittelpunkt weg. Sag Jesus, komm, hier ist der Mittelpunkt. Und gib ihm heute nochmal diesen Generalschlüssel, den du ihm geholt hast. Gib's ihm nochmal. Sag Jesus, Entschuldigung. Es geht mir immer um dich. Es ging mir immer um mich. Aber heute soll es mir um dich gehen. Ja, und zeig mir. Zeig mir das. Was heißt das konkret? Ich merke auch, es sind einige da, die, wo Sünde in ihrem Leben ist. Sünde heißt einfach, ja, Egoismus, du tust Dinge, die, wo du weißt, die gefallen Gott nicht. Du weißt es. Und Gott tut es leid, er weint eigentlich über deine Sünde. Weil er weint, du machst dich kaputt, du machst dein Leben dir selber so schwer, wo du Gott, dich eigentlich vor Gott entfernst. Die Bibel sagt, wenn du Sünde bekennst, ist er treu und gerecht und er vergibt. Löscht einfach aus. Wo heute merkst, da ist Sünde in deinem Leben, sei ehrlich vor Gott. Er sieht sowieso. Er sieht sowieso. Aber sag, Herr, vergib mir. Du hast recht. Herr, vergib mir. Da steht in der Bibel, er läuft dir entgegen und umarmt dich. Wo Sünde in dein Leben ist, sag, Herr, vergib mir. Tut mir leid. Herr, und hilf mir, ein Leben zu führen, das dir gefällt. Jesus, hilf mir. Weißt, ich sündige auch. Ich, Josef. Und ich kenne das. Oh, das tut echt weh. Aber ich habe gelernt, Jesus, vergib mir und hilf mir. Hilf mir, Jesus, ein Leben zu führen, das dir gefällt. Merk dir diese Gebote. Freuen Gott. Wir alle brauchen Gottes Gnade. Ja, bring sie zu Gott. Nenn es vielleicht ganz konkret. Ja, ich habe das und das getan. Und manche Dinge sind vielleicht Jahre vorbei. Bei Gott gibt es keine Verjährung. Deutsches Gesetz hat, werden Dinge einfach nach vielen Jahren einfach unter den Teppich gekehrt. Aber bei Gott geht das nicht. Es sind ein paar Dinge, die du, wo du genau weißt, die sind viele Jahre her. Sag sie. Herr, vergib mir. Und hilf mir. Herr, vergib mir. Und hilf mir. Wir als Lichtblickgemeinde, ich habe ein Schrei in meinem Herzen. Ich oder wir wollen eine Gemeinde sein, die ehrlich vor Gott ist. Keine Show, kein Fake. Auch ganz ehrlich vor Gott. Ehrlich vor Gott. Ehrlich vor Gott. In Licht und in Wahrheit. Entscheide dich. Hey, ab heute. 12.28 Uhr. Und jetzt habe ich noch was anderes. Olli hat gesagt, dass unser Gebet ist niemals was sagen. Wir nehmen uns nur kurz Zeit. Jesus ist jetzt vor dir. Er ist jetzt 20 Zentimeter vor dir. Und sag ihm das. Ja. Vielleicht sollst du ihm irgendwas sagen oder vielleicht sollst du ihm nur anschauen. Aber schau nicht weg. Er liebt dich von ganzem Herzen. Und er will, dass du ihm in die Augen schaust. Er liebt dich wie keiner. Er liebt dich. Er ist dein Geliebter, dein bester Freund. Wenn du ihm irgendwas sagen willst, was aus deinem Herzen kommt, aus diesem ehrlichen Herzen kommt, dann sag's ihm. Jesus, danke, dass du hier bist, dass du mich lieb hast, Herr. Jesus, ich danke, dass du alles getan hast, dass ich deine Nähe kommen kann überhaupt, Herr. Herr, ich danke, dass du alle Sünden weggenommen hast, Herr, und dass du das ewige Leben mir gegeben hast. Gut, Amen, Amen. Gott ist gut. Gott ist gut, Leute. Eine Zeit.